Herzlich willkommen zu unserem Podcast Andersgut, dem Podcast für Familien mit besonderen Kindern. Hier sprechen wir über Themen, die für Familien mit zu früh geborenen, schwer und chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit Beeinträchtigung interessant sein könnten. Mit unserem Verein Bunter Kreis Rheinland unterstützen wir diese Familien seit über 20 Jahren und erleben täglich, welche Kraftanstrengungen sie bewältigen müssen. Die Diagnose einer schweren Erkrankung oder Behinderung des eigenen Kindes verändert alles. In unserem Podcast berichten Eltern von ihrem Alltag und ihrem ganz individuellen Weg. Denn natürlich erleben auch sie Freude, Erfolg, Humor, Liebe und Einzigartigkeit in der Begegnung mit ihren Kindern. Alles ist eben anders gut. Die Themen und Gäste sind daher so individuell wie ihre Geschichten und Lebenswege. Mein Name ist Yvonne Lange, ich bin die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Bunter Kreis Rheinland und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Inka, du bist ja quasi die Frau der ersten Stunde und hast den Verein vor über 20 Jahren gegründet, weil auch bei dir damals plötzlich alles anders war. Auch du bist eine Frühchenmama. Wie war das denn damals für dich?
Wie das war? Ja, also es ist jetzt genau 30 Jahre her. Unser Max ist jetzt gerade 30 geworden und ich kann mich an die Zeit noch wirklich sehr, sehr gut halt erinnern. Ja, dass ich erstmal halt wochenlang im Krankenhaus gelegen habe, bis es dann halt hieß, so, wir holen den jetzt. Ne? Und im Vorfeld war es so, dass Ralf, mein Mann, der durfte dann schon mal auf die Frühchenstation und kam dann halt zurück mit so einer Mappe, wo halt ein bisschen was erklärt war. Das hat er mir dann halt auch gezeigt und sagte, ja, das sieht da alles gut aus und so. Und ja, dann direkt nach der Geburt war es dann halt so, dass man mir dann halt gesagt hat, dass es, weil das wussten wir nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wollten wir halt auch nicht, dass halt Maximilian jetzt geboren ist. Ich habe ihn aber erst am nächsten Tag sehen können. Und am nächsten Tag ist Ralf dann mit mir im Rollstuhl halt auf die Intensivstation gefahren. Und dann habe ich dann irgendwie schon wie so ein Häufchen Elend da vor dem Inkubator gesessen und habe da reingeguckt und habe gedacht, aha, das ist jetzt unser Baby, unser Max.
Wie viel zu früh ist er denn gekommen?
Max kam 9 Wochen zu früh, hatte ein Gewicht von 1100 Gramm und ja, sah eigentlich aus wie so ein Vögelchen, was halt viel zu früh aus dem Nest gefallen war. Und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass man ihn auch ein paar Tage später halt mal anfassen sollte oder irgendwann überhaupt mal auf den Arm nehmen sollte, um mit ihm zu kuscheln. Also es war schon, die Situation war echt nicht schön, muss ich sagen. Dass man war auch irgendwie durch diese lange Krankheitsphase, die ich vorher hatte, war man auch irgendwo selber nicht richtig gesund. Was uns in der Zeit halt gut getan hat, war halt, dass es so viele tolle Schwestern halt auf Stationen gab, die auch immer ein offenes Ohr für einen hatten. Und bin ja dann noch, Max ist dann allerdings damals halt verlegt worden, weil damals war noch die Intensivstation oben am Venusberg und nach ein paar Tagen brauchten die halt das Bett. Und das war für mich dann auch wieder so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, boah, die nehmen mir jetzt mein Kind weg. Also als der dann in diesem Transportinkubator und dann halt runter auf die Adenauer Allee. Also das war dann auch wieder so ein Moment, den habe ich irgendwie ja noch so sehr traurig den in mir. Und dann wurde ich ja nach 10 Tagen dann halt auch nach Hause entlassen. Und dann sind wir natürlich jeden Tag halt gependelt.
Also aus dem, von Bad Neuenahr in die Klinik.
Ja, es war natürlich so, dass ich halt damals selbstständig war. Ich musste mich dann natürlich auch erstmal wieder halt auch da ein bisschen kümmern. Und deshalb waren wir halt teilweise dann abends in der Klinik. Und ja, dann haben wir immer gefragt, was hat er gemacht, der Max, so über den Tag. Und haben uns seine Kurven halt angeguckt und dann immer so scherzhaft gesagt, war er denn auch brav. Ne? Und ja, und dann waren wir erstmal viele Wochen halt noch da. Ja, mit dem Stillen, das hat man erst ziemlich zum Schluss halt probiert. Das hat dann aber gar nicht mehr funktioniert. Dann hat man sich natürlich, weil so viele Emotionen auf einen einprasselte, noch gar nicht so die Gedanken gemacht, ja, wie wird das denn jetzt halt zu Hause? Ne? Auf der einen Seite hat man sich gefreut halt nach Hause gehen zu können. Aber es war doch schön, halt in diesem geborgenen Umfeld halt zu sein, weil es waren auch damals halt auch Schwestern auf Station, die selber Mütter waren. die einen da halt auch nochmal anderthalb abholen konnten. Ne? Und ja, und irgendwann hieß es dann, ja, es war dann auch nochmal so, Max hat einen Leistenbruch, der muss dann auch irgendwann operiert werden, aber ihr könnt ihn jetzt erstmal so mit nach Hause nehmen.
Wie lange lag er da dann im Krankenhaus?
Ja, eigentlich die ganzen 9 Wochen, bis kurz vor dem errechneten Geburtstermin. Ja, und dann sind wir halt mit Max ganz stolz halt nach Hause gefahren. Und zu Hause war das dann irgendwie, boah, das war echt, weil durch den Leistenbruch, man hatte uns halt vorher erklärt, dass beim Leistenbruch sich halt die Darmschlaufe halt durch dieses Loch halt drücken kann und hatte uns auch gezeigt, wie man das reponieren kann. Aber wir waren ja absolute Laien, ne? Und man muss dazu sagen, uns hatte damals auch niemand gesagt, dass uns eine Hebamme zusteht. Das heißt, wir waren eigentlich Mutterseelen alleine zu Hause und wussten zum einen nicht, wie geht das überhaupt mit einem kleinen Baby frisch zu Hause, aber dann halt noch mit dieser für uns wirklich extremen Einschränkung. Und jede Windel wechseln war für uns wirklich Stress. Ich weiß noch, wir sind dann schon nach 2, 3 Tagen einen Samstag wieder zurück ins Krankenhaus gefahren, weil er nur noch geschrien hat. Und dann hat der Arzt halt reponiert und dann war er auf einmal Lager wieder ganz glücklich da. Und dann hat man aber wieder gesagt, ja, jetzt nehmen Sie ihn nochmal mit nach Hause. Und beim zweiten Mal war es dann wirklich so, dass sie gesagt haben, nee, jetzt müssen wir operieren, das bringt nichts. Das war dann halt auf der einen Seite halt schon auch mit Angst, weil es ist immer so ein kleines Baby halt operieren. Aber irgendwie waren wir halt auch froh, dass, weil wir natürlich gehofft haben, die Situation bessert sich dann halt. Ne? Dann sind wir dann halt ein paar Tage später halt zum Kinderarzt und dann war die andere Seite halt durch. Und ja, dann musste die halt nochmal operiert werden. Aber die erste Zeit so zu Hause war wirklich halt, wir mussten immer sehen, ich würde mal sagen, nicht nur die erste Zeit, also auch die nächsten Jahre bis zum Kindergarten. Wir waren immer so auf uns alleine gestellt, ja. Was halt auch Therapien halt angeht. Wir haben uns immer darauf gefreut, wenn es einmal im Jahr zurückging zur Ambulanz, wo dann halt Professor Bartmann, der uns damals betreut hat, das war für uns immer so, boah, da konnten wir jetzt mal so unser ganzes Herz ausschütten. Ne? Der hatte ein offenes Ohr für uns, mit dem konnten wir dann halt besprechen, Mensch, er isst nicht richtig und er trinkt nicht richtig. Und es gibt halt Kinder, bei denen ist die Frühgeburtlichkeit nach 2 Jahren hat die sich ausgewachsen, aber es gibt halt auch Kinder, da geht dieser Weg halt wesentlich länger, ne? Bis zum Kindergartenalter, bis zum Schulalter. Und bei uns war das so, ne? Dass halt diese ganzen Probleme mit Gleichgewicht oder auch mit Gleichaltrigen nicht mithalten können. Und wir mussten uns im Grunde genommen jede Therapie nachher, ob das Logopädie war, wo wir damals nicht wussten, Logopädie haben wir immer gedacht, okay, hat was mit Sprache zu tun, ne? Dass Logopädie aber auch zum Beispiel halt für Schlucken, Essen, Kauen, ne? Halt ein sehr guter Therapieansatz ist. Das wussten wir nicht. Es gab ja, man muss ja wirklich sich vorstellen, es gab kein Internet, ja? Und da gab es auch keine Bücher drüber. Und natürlich hat man den einen oder anderen vielleicht mal, der gesagt hat, ja, wir haben auch ein Frühchen, aber das waren dann eher halt Frühchen, die mit 3.200 vielleicht schon auch zu früh, aber es waren keine Extremfrühchen, ja. Das war doch was ganz, ganz anderes. Und mit anderen Müttern konnte man sich auch nicht austauschen, weil da war ja immer das Thema, was die Kinder schon alles können.
Was du meinst mit Müttern, die
normal ausgetragene Babys hatten, ne? Da war ja immer so dieser Messstab, ne? Oh, meins kann sich schon drehen und meins kann schon sitzen und meins ist schon das und das. Da fühlten wir uns wirklich immer so fehl am Platze, ja. Ja, das war wirklich ein langer Weg, auch ein sehr, sehr schwieriger Weg. Ich weiß noch, als ich damals, weil Max zum Beispiel auch nicht so schaukeln konnte wie andere Kinder. Das war kein Kind, was du jetzt auf eine Schaukel gesetzt hast und die halt einfach aus der Natur heraus halt losgeschaukelt sind. bis ich dann halt über meine Freundin, die Physiotherapeutin ist, die gesagt hat, ruf mal meine Freundin in Kassel an. Die hat mir mal erzählt, da gibt es irgendwas, da setzt mal Kinder in so ein Bällebad. Und die hat mich wieder an jemand anders verwiesen in Bonn. Und bis ich dann an eine ergotherapeutische Praxis in Rheinbach gelangt bin, das war echt viel Telefonieren. Und wo wir dann endlich, da war aber Max schon kurz, bevor er in die Grundschule kam, ja. Also ich sag mal, die ganzen Therapien, wo man heute schon sehr, sehr frühzeitig halt mit anfängt oder auch anders informiert ist, ne, das war das, wo wir uns halt sehr, sehr alleine gefühlt haben. Ja, was dann auch nachher diesen Ausschlag gegeben hat, zu überlegen, was könnte man auf den Weg bringen, dass Eltern direkt halt nach der Klinik da halt anders abgeholt werden, ja.
Das ist doch jetzt ein schönes Stichwort zur Gründung des Vereins. Vielleicht kannst du da mal sagen, wie die ersten Schritte aussahen.
Ja, also ich habe dann damals Professor Bartmann mal bei einem unserer Besuche gefragt, warum gibt es denn eigentlich an der Uniklinik in Bonn keine Elterninitiative für Frühgeborene? Dann sagt er, ja, gab's mal, es war wieder eingeschlafen, ne? Und sagt, da wäre natürlich toll, wenn es da wieder was gäbe. Und dann hat er mich mit einer anderen Familie vernetzt, die auch extrem Frühgeborenes halt hatten. Und wir haben dann versucht, Elternabende anzubieten und haben 3 Termine festgesetzt, auch extra außerhalb der Klinik, weil für manche Eltern ist es schwierig, der Weg nochmal zurück in die Klinik. Bis auf einen Abend saßen wir eigentlich an diesen Elternabenden dann alleine da und haben dann festgestellt, das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, und dann habe ich das Professor Bartmann halt zurückgespiegelt und wir haben ja da gerade an der Uni Bonn eine Studie laufen zur sozialmedizinischen Nachsorge. Es wäre ja schön, wenn die Studie halt, die ist jetzt bald am Auslaufen, wenn sich halt ein Verein gründet, der das übernimmt, dass man Familien dort anders betreut. Dann habe ich dann so in meinem Leichtsinn gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, mich da halt einzubringen. Und ehe ich mich versah, hatte er genügend Gründungsmitglieder zusammengetrommelt. Und dann wurde am 22. Januar 2002, wurde dann halt der damals bunter Kreis Bonn-A-Rhein-Sieg e.V. halt gegründet. Ja, und dann hatte ich auch schon direkt den Vorstandsposten. Ja, und dann fing die Arbeit halt an. Ja, die ersten Schritte waren natürlich erstmal zu schauen, wie man aus der Studie heraus überhaupt sozialmedizinische Nachsorge so runterbrechen konnte, dass es irgendwann halt eine Pflichtleistung werden konnte. Und die ersten Jahre war es im Grunde genommen eine Kannleistung. Das heißt, jedes Mal, wenn es halt eine Familie gab, mussten wir erst einen Antrag stellen, dann mussten wir warten, bis der genehmigt ist. Ja, und dann konnten wir halt erst anfangen zu arbeiten. Aber das hat schon 7, 8 Jahre halt gedauert, ne? Und deshalb ist natürlich auch die ersten Jahre sehr, sehr viel im Ehrenamt gelaufen, ne? Ja, als wir dann halt an der Uni-Kinderklinik in Bonn auf der Adenauerallee irgendwann gut etabliert waren halt mit unserem Büro, dann haben wir natürlich gesagt, ja, jetzt wäre es natürlich halt auch schön, wenn man auch andere Familien halt noch versorgen würde, weil gerade halt Bonn, St. Augustin natürlich so extrem nah war, ne? Und dann haben wir halt bei der Asklepios Kinderklinik in St. Augustin vorgesprochen. Und bei uns war nie Stillstand, ne? Das kam eigentlich immer dadurch, dass Familien uns die Bedarfe halt gemeldet haben. Dann haben auf einmal wieder andere Familien aus dem Kölner Raum halt bei uns angerufen und haben gesagt, ja, wir hätten sowas aber auch gerne, ne? Dann haben wir halt mit der Uni-Kinderklinik Köln Kontakt aufgenommen. Dann gab es halt da eine Kooperation. Dann halt die Kinderklinik in Leverkusen. Dann kam noch der Kemperhof in Koblenz dazu. Ja, und der letzte Zugang war dann halt die Kinderklinik in Bad Kreuznach. Und wenn man heute mal sieht, ne, was für ein Einzugsgebiet wir haben, wir sind also von den bunten Kreisen, die es deutschlandweit gibt, sind wir vom Einzugsgebiet halt wirklich der größte. Wir fahren ja im Jahr fast 95.000 Kilometer.
Ach, jetzt hast du mir meine Zahl weggenommen. Die wollte ich hier gerade einwerfen. Ja, genau. 95.000 Kilometer liegen unsere Nachsorgeschwestern zurück, um zu den Familien zu gelangen. Das ist eine irre Strecke. Und vielleicht können wir auch noch mal einmal ganz kurz sagen, sozialmedizinische Nachsorge ist ja etwas, was jedem zusteht.
Genau, ja. Das kann jeder im Grunde genommen auch noch nach dem Krankenhausaufenthalt, ne? Also bis 6 Wochen danach kann er das auch noch über seinen Kinderarzt sich verschreiben lassen, ja.
Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so richtig verstehen, was heißt dann eigentlich sozialmedizinische Nachsorge, nochmal ganz kurz kompakt erklären. Also es ist ja im Prinzip eine Art Hebamme, die nach Hause kommt und nach dem Kind schaut. Aber dazu zählt ja noch ein bisschen mehr.
Es ist ja nicht nur die Hebamme, ne? Es ist ja im Grunde genommen, dass wir schon Kontakt zu den Familien halt haben, während sie überhaupt noch im Krankenhaus sind. Das ist ganz, ganz wichtig, weil im Krankenhaus sind sie gut betreut. Und wenn sie nämlich nach Hause kommen, dann, und es ist keiner mehr da, dann fallen sie in ein tiefes Loch. Das heißt, man muss erstmal gucken, wo stehen die Familien und was brauchen sie überhaupt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich halt. Und das sind zum einen der medizinische Part, der zum Beispiel dann halt von den Nachsorgeschwestern weiter betreut wird. Und das Gute ist ja bei unserem Modell, dass teilweise die Nachsorgeschwestern halt auch noch eine Stelle auf Station haben, einen kleineren Anteil. Das heißt, man kennt sie schon. Da hat sie schon eine Vertrauensbasis hat aufgebaut. Ne? Das ist natürlich immer der beste Fall. Und wenn ich dann halt weiß, diese Nachsorgeschwester begleitet mich auch nach Hause, betreut mich doch, kommt zu mir nach Hause, ne? Und schaut, wo sie unterstützen kann und wo sie Hilfestellung, was sie auf den Weg bringen kann, ist das natürlich ja eigentlich das, was erreicht werden soll. Genauso aber auch die sozialrechtlichen Fragen. Ja? Viele Eltern wissen überhaupt nicht, was ihnen zusteht, sozialrechtlich. Wie zum Beispiel halt, dass man sich auch, wenn man stark belastet ist, auch als Eltern Teil krank schreiben lassen kann, dann halt auch mit einer Haushaltshilfe, wenn Geschwisterkinder noch da sind, ne, dass man dann einen Antrag stellen kann. Und es nützt ja nichts, wenn man irgendwann nach 3 Jahren erst erfährt, hör mal, da hätte dir damals das und das halt zugestanden. Und das ist wichtig, dass beim Runden Kreis zum einen die Nachsorgeschwestern und die Sozialpädagogen halt wirklich schauen, wo steht die Familie, und da ist immer gemeint die gesamte Familie. Wir gucken nicht nur auf das Frühgeborene oder das Kind mit der Erkrankung, sondern wir schauen auf das auf die ganze Familie, wie geht es den Eltern? Weil wenn es den Eltern nicht gut geht, geht es auch dem Kind nicht gut und geht es auch den Geschwisterkindern nicht gut. Das ist wirklich ein Modell, was so sinnhaft ist und so Sinn macht, weil es früher halt so war, als es noch keine sozialmedizinische Nachsorge gab, dann waren die Familien, wie in unserem Fall damals, nach 2, 3 Tagen kamen sie wieder in die Klinik zurück und haben gesagt, wir kommen nicht zurecht, ihr müsst uns halt helfen. Ja? Für uns bricht wirklich der Alltag zusammen. Und die Eltern werden ja auch dadurch im Umgang auch viel, viel sicherer mit dem Kind. Es ist ja nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir bieten diese Hilfestellung halt an und die Eltern selber entscheiden halt für sich, ob sie die annehmen wollen oder nicht. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man sehr, sehr eng mit der Klinik, zum Beispiel auch mit dem Entlassmanagement halt zusammenarbeitet, damit die Eltern halt auch wissen, dass es diese Leistung gibt. Die steht ihnen jetzt mittlerweile, es war natürlich vor über 20 Jahren nicht so, steht ihnen jetzt als Leistung halt zu, dann können sie die halt auch in Anspruch nehmen.
Du hast ja gerade schon erzählt, also damals habt ihr in der Küche gesessen und den ersten Flyer mehr oder weniger zusammengebastelt, und mittlerweile ist der Verein ja riesig und bietet über die sozialmedizinische Nachsorge hinaus noch ganz viele andere Projekte. Kannst du da mal ganz kurz drauf eingehen, was es da noch so gibt?
Ja, das kam natürlich erst viele Jahre später. Ne? Also am Anfang mussten wir wirklich erst mal sehen, dass wir es stabilisiert bekommen. In den ersten Jahren hatten wir gar keine Grundlage, überhaupt Mitarbeiter anzustellen. Ne? Das war schon echt eine Hürde. Ne? Und eigentlich sind unsere Projekte immer daraus entstanden, aus den Bedarfen, die uns die Familien zurückgemeldet haben. Ja, also das heißt, wir haben dann irgendwann gesehen, ja, wir gucken auf die gesamte Familie, wir gucken auf die Eltern, aber da sind die Geschwisterkinder, und die Geschwisterkinder, was kann man denen halt noch Gutes tun, dass sie mit dieser Situation halt besser klarkommen? Dann damals wurde dem Bundesverband der bunten Kreise wurde das SUSI-Programm auf den Weg gebracht, wo man die mit den Kindern zusammen trainiert hat, dass sie zum einen das Erlebte verarbeiten können, aber dass sie halt auch Handwerkszeug mit an die Hand bekommen, um in der Zukunft damit besser umzugehen. Das war das eine. Und dann haben wir halt auch festgestellt, dass es auch gut ist, wenn man mit den Geschwistern, Kindern Tagesausflüge macht. Daraus sind dann wiederum die Freizeiten halt entstanden. Dann kam halt als nächstes das beeinträchtigten Geschwisterkinder, dann halt gesagt haben, ja, aber wir wollen aber auch immer nur mit Mama und Papa zusammen sein, sondern wir wollen auch Ausflüge mit Gleichgesinnten machen oder halt auch dann jetzt halt Ferienfreizeiten. Dann ist halt irgendwann halt das Tatendrang-Projekt halt entstanden, weil wir gesagt haben, ja, wenn da wirklich ein Bedarf ist, dann schreiben wir uns das auf die Fahne, versuchen da halt auch Abhilfe zu schaffen. Aber zum Beispiel Geschwisterkinder oder halt auch Tatendrang sind Projekte, die natürlich rein durch Spenden finanziert sind. Die sind also nicht so, dass wir das irgendwo, dass wir irgendwelche Fördergelder dafür bekommen, sondern da gibt es ganz, ganz viele Freunde und Förderer des Bundeskreises Rheinland, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr wieder mit dabei sind, dass das überhaupt möglich ist. Und das tut den Geschwisterkindern und auch den beeinträchtigten Kindern so gut. Also auch gerade bei den beeinträchtigten Kindern muss man sagen, es gibt in Deutschland kaum Angebote halt dafür. Ja, aber die werden ja auch immer größer und selbstständiger. Ja, und die wollen halt auch dann irgendwann halt auch selber mal erleben, wie das ist, alleine wegzufahren. Und deshalb ist es so ein wertvolles Projekt. Genauso wie dann halt die Bufe. Wir haben irgendwann, sozialmedizinische Nachsorge ist ja immer das Problem, dass wir eigentlich nur 20 Nachsorgestunden haben. Das ist nicht viel, wenn man mal sieht, dass die Nachsorgeschwester da drin ist, dass der Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin halt da drin ist. Wir können zwar in Extremfällen nochmal Nachantrag halt stellen bei der Krankenkasse, aber eigentlich ist in der Regel nach 20 Nachsorgestunden müssen wir die Familie so fit haben, dass sie halt alleine auf dem Weg halt weiter zurechtkommen. Wir haben dann halt die Feststellung gemacht, dass gerade die Familien mit beeinträchtigten Kindern auch nach einem Jahr teilweise nochmal bei uns angerufen haben und gesagt, Mensch, wir sind jetzt gerade, bei uns hat sich die Situation wieder verändert, wir kommen nicht klar, können euch uns nicht helfen, ihr kennt doch unsere Familiengeschichte. Und dann haben wir das damals halt, ja, halt auch immer so gemacht. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, wir müssen das jetzt mal nachhalten, ja. Weil das wurde immer mehr, ja. Weil sich gerade halt auch bei den Familien die Lebenssituation immer wieder verändert. Dann kommt das Kind auf einmal in den Kindergarten oder dann soll es auf einmal halt in die Schule. Und dann kommt wieder eine neue Problematik. Und daraus ist dann halt die BOFA halt entstanden. Und wenn man heute sieht, dass wir an einem Standort alleine halt 200 Kinder in der Versorgung haben, die natürlich nicht immer alle zeitgleich halt betreut werden, aber die im Grunde genommen halt einfach in diesem Kreislauf halt drin bleiben, weil sie einfach halt wissen, Mensch, da sind Menschen, da müssen wir uns nicht immer wieder neu erklären, sondern die kennen unsere Geschichte und die wissen dann halt auch, was zu tun ist, weil das ist auch wieder dieses, wir sind so der Katalysator, der dann halt weiß, wohin können wir die Familie am besten vernetzen oder wen können wir mit dazu holen. Dann wird auch zum Beispiel manchmal so ein runder Tisch gemacht, wo dann zum Beispiel halt auch das Jugendamt mit dabei ist oder halt von der Schule jemand, ne, um alle, die im Grunde genommen in diesem Netzwerk der Familie halt mit dabei sind, dass man sich einfach austauscht, so, was ist denn jetzt der beste Weg für das Kind, für die Familie und sie nicht immer hören, dass der eine sagt, ihr müsst das so machen und der andere sagt, ihr müsst das so machen und sie gar nicht mehr wissen, was sollen wir überhaupt machen. Ja? Also BOFE ist wirklich auch was ganz, ganz Wertvolles, gerade langfristig gesehen, um halt Familien beeinträchtigten Kindern halt zu versorgen.
Vielleicht kann ich an der Stelle noch ergänzen, dass ich ja immer gefragt werde, wie ist denn dieser Name zustande gekommen? Und BOFE ist ein Begriff aus der Natur und heißt Unterschlupf. Und das soll es ja irgendwie auch bedeuten. Ne? Ja. Also Familien finden da ihren Unterschlupf. Und auch die BOFE ist ja rein spendenfinanziert.
Genau.
Also gelber ist die Gelder nicht, gelber ist diese Beratung.
Ja. Leider nicht. Ja, da kämpfen wir schon seit vielen Jahren, dass wir das halt auf nochmal auf andere Füße gestellt bekommen. Also die Kommunen wissen eigentlich auch, wie wertvoll unsere Arbeit ist, aber auch ihnen sind da halt einfach die Hände gebunden. Und deshalb kann ich wieder nur sagen, wie toll, dass es Menschen gibt und halt auch Firmen, die sagen, Mensch, es ist so eine wertvolle Arbeit, was ihr da macht. Unterstützen wir euch sehr, sehr gerne, ja.
Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht die größten Hürden oder Herausforderungen für Familien mit schwerkranken Kindern?
Ja, die größte Herausforderung ist wirklich, ja, seinen eigenen Lebensweg zu finden. Man kann auch nicht sagen, das, was bei der einen Familie funktioniert, funktioniert bei der anderen. Jede Familie ist anders belastbar. Jede Familie hat ein anderes Familiensetting, also wo man auf Ressourcen oder der Freunde halt zurückgreifen kann. Weil, wie gesagt, man darf den Familien auch nichts überstülpen, ja, sondern man kann ihnen nur Hilfestellung halt geben, ob sie es halt annehmen oder nicht. Ja, das ist ihnen halt immer freigestellt, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die Familien sehr halt an uns schätzen, dass wir ihnen diese Freiheit halt lassen, ja, sagen. Ja, sie halt auch nicht, dass man sie auch nicht verurteilt, weil sie irgendetwas halt nicht annehmen, ja. Jeder muss gucken, ne, wo kommt der am besten halt mit zurecht? Aber die Hürden sind natürlich in den meisten Fällen halt, dass die Hürden der Anträge sehr, sehr hoch gelegt sind. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich immer auch in den vielen Jahren meines Ehrenamts immer so sehr mitgenommen hat, war halt, dass man immer so gesehen hat, diese Kinder gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Aber da sind sie nicht. Sie sind immer am Rand, weil es immer halt auch heißt, nee, das können wir nicht mehr finanzieren. Und ich sag mal, natürlich ist es in erster Linie, dass es natürlich halt Geld kostet, ne? Ob es eine Betreuung ist oder eine Unterbringung. Aber man macht es den Familien wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist für uns als Institution wirklich eine Herausforderung, weil da kämpft man wirklich teilweise gegen Windmühlen, ne?
Das passt eigentlich ganz schön zu meiner Geschichte, weil ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob es eine berührendste Geschichte in deiner Zeit gibt, aber dann würde ich meine vorziehen. Ich war mit meinem Sohn Tom, damals war er 12 Jahre lang, in Holland im Urlaub. Und wir hatten so ein Ritual, dass wir abends immer in so einer Strandhütte noch was getrunken haben und den Sonnenuntergang geschaut haben. Und wir hatten immer so ein Sofa, wo wir uns draufgesetzt haben und wir haben Karten gespielt. Und eines Abends war das Sofa aber schon besetzt. Und dann kamen wir da an und haben geguckt, so, das ist doch unser Sofa. Und dann saß da Ben. Ben, würde ich sagen, 15, 16, hatte das Down-Syndrom und spielte gerade Nintendo und war ganz interessiert, was wir machen. Und man merkte bei Tom so ein bisschen, er hat so Berührungsängste, weil er natürlich überhaupt gar nicht in Kontakt kommt mit Menschen mit Down-Syndrom. Aber im Laufe des Abends wurde das total nett. Also Ben interessierte sich immer dafür, wie unser Spiel läuft. Wir haben geguckt, was so auf seinem Nintendo abgeht. Und seine Eltern saßen so ein paar Tische weiter und wollten die ganze Zeit Ben auch wieder zurückrufen. Aber ich habe dann auch signalisiert, ist doch alles super. Und wir hatten einfach einen super schönen Abend. So zu dritt. Und irgendwann sind Tom und ich dann gegangen und dann kam Bens Mutter auf mich zu, hat mich in den Arm genommen und sagt, vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend, den Sie meinem Sohn und uns beschert haben. Und es hat mich in dem Moment total berührt, aber auch unfassbar beschämt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja einfach nur mit diesem Kind hier zusammen auf einem Sofa gesessen und ganz normal agiert. Wie schlimm müssen denn die Erfahrungen von dieser Familie im Alltag sein, wenn dieses Erlebnis schon ein besonders herausragend wundervolles Erlebnis ist? Und das wäre jetzt nochmal meine Frage an dich. Wie siehst du denn so Inklusion heutzutage? Also wie viel haben wir schon geschafft und wie viel liegt noch vor uns?
Ja, ich glaube, dass die größte Problematik ist, dass im Grunde genommen die nicht wissen, wie halt eine Beeinträchtigung ist, dass die das größere Problem haben, weil sie halt nicht wissen, wie sie mit diesen Kindern oder auch mit diesen Eltern halt umgehen sollen. Die haben dann Angst, überhaupt Fragen zu stellen, ne? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja genauso, wie wenn ich jemanden kennenlerne, der jetzt, sage ich mal, kein Kind mit Beeinträchtigung hat, wenn ich dann frage, ne, wo geht's denn zur Schule, ne, was macht's denn gerne oder so, kann ich eigentlich genau die gleichen Fragen halt stellen. Warum man das nicht tut, ist, glaube ich, dieses, dass man halt Angst hat, wie man da halt mit umgehen soll, ne? Aber den Eltern tut das viel, viel mehr weh, wenn man sie halt ignoriert und auch die Kinder, als wenn man halt Fragen stellt. Ich glaube nicht, dass Eltern einem irgendwie verbal sagen würden, was soll jetzt die doofe Frage oder so. Ja, sondern ich glaube, vielen Eltern ist bewusst, dass sie halt auch damit Aufbauarbeit leisten müssen. Ne? Deshalb finde ich, immer einfach halt Fragen stellen. Einfach locker halt, ne? Wie ist das denn bei euch so im Alltag, ne? Oder auch in der Schule, ne? Geht ihr alleine in die Schule oder habt ihr einen Betreuer oder so? Dafür tut man sich ja auch nichts bei. Das würde man ja sonst, wenn man mit jemandem in Kontakt kommen möchte, ja auch tun, ne? Also eigentlich kann ich nur diesen Tipp halt weitergeben. Nicht solche Ängste halten, sondern einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen. Ja.
Und du oder wir als Verein versuchen ja auch, solche Veranstaltungen immer wieder auf die Beine zu stellen, wo wir eben sagen, das ist uns wichtig, dass die inklusiv sind. Das sind zum Beispiel unsere Taschenlampenkonzerte, die es ja auch seit Jahren gibt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, die Taschenlampenkonzerte waren eigentlich immer oder sind auch noch bis heute unser Highlight, ne? Zwar fangen wir jetzt so ein bisschen wieder halt bei Null an, ne? Nach der ganzen Pandemie und so, das war ja nicht ganz einfach. Zum Beispiel das Bonner Taschenlampenkonzert, das letzte, was stattgefunden hat, da waren wir fast bei 4.500 Besuchern. Das war schon echt mega. Und das hat auch immer unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, diese Konzerte halt vorzubereiten. Und ich weiß noch am Anfang, als wir so das erste Taschenlampenkonzert hatten, da muss man ja auch immer halt sehen, ne, dass man da genug Partner mit am Start hat. Das ist auch da natürlich das A und O, dass man das halt finanziert bekommt. Und dann hat man immer gesagt, ja, ist ein Konzert für Kinder im Kindergarten, ne, oder vielleicht noch Grundschule. Nachher habe ich immer gesagt, das ist ein Konzert für Kinder von 0 und halt bis 99. Weil es war so schön anzusehen, zum Beispiel halt gerade in Bonn halt, wo wir ja auch eine Wiese haben, dass die kleinen Babys mitgebracht wurden, dass die Geschwisterkinder, auch die großen Geschwisterkinder, dann halt die Großeltern. Und das konnte man auch immer im Nachgang halt, weil so ein Abend ist natürlich immer, gerade für den Organisator, natürlich nicht ganz einfach, dass man so alle Emotionen halt in sich aufnehmen kann. Aber auf den Bildern konnte man dann immer sehen, wie auch alle so schön zusammengerückt auf den Bänken halt gesessen haben und fasziniert waren. Und ja, das ist etwas, was ganz besonders ist. Und es gibt auch sonst in Deutschland wirklich keine Familienkonzerte, die von den Emotionen her oder auch von der Musik her so halt wirklich sind wie die Taschenlampenkonzerte.
Also es ist ja eine Berliner Band, ne? Die Berliner genau. Band Rumpelstil.
Genau.
Die machen Musik für Kinder zum Mitmachen, zum Mittanzen.
Ja, werden immer wieder animiert, ne? Natürlich sollen alle nicht nur Taschenlampen, sondern Lichter in jeglicher Form mitbringen. Und zum Schluss sollen sie ihre Wünsche halt in den Himmel schreiben. Aber die Musik ist, ich meine, wir hören sie ja jetzt schon seit 12, 13 Jahren. Zum Beispiel das Lied Ich will ans Meer, das ist einfach, da geht einem einfach das Herz auf. Und das passt auch für uns wiederum halt so gut, dass man zusammen ist. Ne? Das ist auch etwas, wo auch wieder die Familien halt mit ihren beeinträchtigten Kindern halt gut hinkommen können, weil es sind keine Konzerte, wo man nur auf seinem Stuhl sitzt, sondern da ist unwahrscheinlich viel Bewegung halt drin.
Und wir können ja jetzt schon mal verraten, das nächste Bonner Taschenlampenkonzert findet am 23. August vor dem Poppelsdorfer Schloss statt. Ich glaube, der Kartenverkauf startet innerhalb der nächsten Tage und die ersten 250 Tickets werden für den Vorzugspreis von 10 € verkauft. Auch noch ganz wichtig, auch diese Taschenlampenkonzerte müssen ja irgendwie finanziert werden. Auch da suchen wir immer noch Sponsoren. Also sollte jetzt irgendjemand zuhören und sagen, ach, das könnte ich mir vorstellen, dieses Konzert zu sponsern, kann er sich gerne bei uns melden. Was steht dann sonst noch so auf der Agenda vom Bunten Kreis? Was gibt es sonst noch für Veranstaltungen, die dir vielleicht auch am Herzen liegen?
Ja, Veranstaltungen eigentlich nicht so. Also ich sag mal, wir haben vor vielen Jahren sehr, sehr aktiv waren wir mit dem Bunten Haus beschäftigt. Wir hatten damals ein Grundstück im Auge, was wir gerne gehabt hätten. Das hat aber damals halt leider nicht funktioniert, weil es einen anderen Zweck halt bekam. Und das Bunte Haus ist für uns etwas, eigentlich ein Zukunftsprojekt, was wir uns sehr auf die Fahne geschrieben haben, weil es soll als Mittelpunkt ein Familiencafé haben. Ein Familiencafé, wo man jederzeit halt hinkommen kann, und aber auch inklusiv. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, dass es halt inklusiv ist, wo man Kaffee trinken kann, wo Mütter zusammenkommen können, können sich austauschen, wo man sich aber auch um die Kinder halt kümmert, wo gebastelt werden kann, wo vielleicht auch gebacken werden kann. Aber in diesem Haus soll es auch therapeutische Einrichtungen geben, also Ergotherapie, Physiotherapie. Und dort hätten wir auch gerne dann halt einen Kinderarzt halt mit drin. Und dann halt auch noch Angebote halt für die Mütter, wo sie etwas für sich halt tun können in der Zeit, wo das Kind zum Beispiel bei der Therapie ist. Und das haben wir vor vielen Jahren mal entwickelt. Auch das musste leider halt pandemiebedingt dann erstmal halt beiseite gelegt werden. Aber da haben wir jetzt gesagt, so, das schreiben wir uns jetzt wieder auf die Fahne. Das ist unser Zukunftsprojekt. Und ja, da sind wir eigentlich, das ist immer so die Grundvoraussetzung, immer noch auf der Suche halt nach einem geeigneten Grundstück oder nach einer geeigneten Immobilie, wo wir sagen können, die können wir entweder so umbauen, dass es halt passt, oder das Grundstück, wo wir halt so bauen können. Und das muss natürlich zentral sein, ist klar, das können wir jetzt nicht in der Eifel halt, ne? Das wäre jetzt nicht sinnhaftig. Ne?
Was ist zentral für dich? Bonn, Köln oder?
Also uns wäre schon, Bonn wäre, ja, weil das einfach halt, das ist so die Geburtsgeschichte des bunten Kreis. Ich weiß noch, eigentlich wollten wir das damals immer auf dem Areal der Kinderklinik halt haben. Da gab es so eine schöne alte Villa. Da weiß ich, da habe ich damals mal mit Professor Bartmann davor gestanden. Da hat er gesagt, das wäre doch schön, wenn da irgendwann oben bunter Kreis drüber stehen würde. Ja, leider wird auch dieses Areal halt jetzt oder soll anderweitig halt genutzt werden. Und ja, also Bonn wäre schon ganz toll, weil wir da natürlich auch von eigentlich von den meisten Standorten sehr, sehr gut halt in der Mitte liegen. Und da könnten wir halt auch die Projekte halt zusammenführen und könnten noch ein viel, viel größeres Angebot halt schaffen. Das ist also unser Traum, ja.
Also falls uns jetzt jemand zuhört, der zufällig eine Immobilie zu verkaufen hat oder zumindest den Platz, kann sich auch gerne bei uns melden. Wie kann man denn den Verein sonst noch unterstützen?
Ja, man kann ihn natürlich mit einer Fördermitgliedschaft halt unterstützen, als Einzelperson oder halt auch als Firma. Das ist natürlich etwas, was für uns sehr wertvoll ist, weil es natürlich eine kontinuierliche Unterstützung ist, wo wir halt wissen, wenn wir so und so viele Fördermitglieder halt haben, dann haben wir schon mal ein Budget immer Anfang des Jahres, wo man halt auch mit rechnen kann. Und wie gesagt, also das ist auch nicht nur so, dass man eine Fördermitgliedschaft abschließt, sondern uns ist natürlich auch wichtig, dass man auch während des Jahres ins Gespräch kommt. Wir werden da auch kleinere Treffen halt organisieren, ja, wo man einfach halt sich treffen kann, wo man auch was zu der Arbeit halt erfährt, wo man vielleicht auch mal den Familien ganz nah sein kann. Also ich denke mal, das ist schon heute wichtig, dass man nicht nur einfach auf dem Papier was unterschreibt, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, da halt auch nah halt an der Arbeit halt auch dran zu sein. Also nah muss ich natürlich immer einschränken. Also man kann jetzt nicht eine Nachsorgeschwester halt auf ihrem Weg begleiten. Klar, das geht nicht. Ne? Aber das sind wirklich kleinere Festivitäten, wo man einfach halt zusammenkommt, wo man mal zusammen grillt oder wo man auch mal was zusammen macht. Also das ist schon sehr schön. Ja.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, so bei runden Geburtstagen, das haben wir jetzt auch schon häufiger erlebt, dass die Leute sagen, ach, ich habe ja eigentlich alles, ich stelle ja eine große Spendenbox auf und spende gerne fürs Geschwisterprojekt. Das ist ja auch immer super.
Ja, also ich weiß das ja selber, ne? Ich habe jetzt auch einen runden Geburtstag halt vor der Tür. Und wenn ich dann halt gefragt werde, was wünschst du dir? Das ist echt immer total schwer, ja. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Geschenk, was man sich selber halt machen kann, wenn man halt sagt, ich tue dafür halt was Gutes. Und deshalb kann ich nur alle halt animieren, die nicht wissen, was sie sich halt schenken lassen sollen, unterstützt den bunten Kreis halt Rheinland, und damit können wir wiederum halt vielen Familien was Gutes tun.
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, sich einfach ehrenamtlich einzubringen. Da würde ich jetzt nochmal zum Beispiel auf die Taschenlampenkonzerte zurückkommen, weil auch da suchen wir immer Menschen, die uns beim Auf- oder Abbau helfen können. Also wenn da draußen starke Menschen, interessierte Menschen sind, das wäre super, wenn die uns unterstützen könnten und sich mit uns in Verbindung setzen. Und ich als Pressefrau finde es natürlich auch ganz toll, wenn uns die Menschen auf Instagram und Facebook folgen und ab und zu sich mal auf unsere Internetseite verirren. Ja, das war es eigentlich fast schon. Vielleicht abschließend noch die Frage, macht dich das auch ein bisschen stolz, wenn du siehst, wo du vor 20 Jahren angefangen hast und wo der Verein heute nach 20 Jahren steht?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe das ganz besonders gesehen bei der Jubiläumsbroschüre, die wir halt damals umgesetzt haben, wo ich gedacht habe, boah, du meine Güte, was haben wir in den 20 Jahren alles gemacht? Über Events, über Flyer, über, das war schon echt sagenhaft. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr, sehr dankbar über die vielen Menschen, die ich in diesen 20 Jahren kennenlernen konnte, wo halt auch Freundschaften draus entstanden sind. Und diese ganzen Menschen möchte ich auf gar keinen Fall halt missen.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Ausgabe unseres Podcasts Andersgut. Wir starten hier mal mit einer monatlichen Ausgabe und ihr könnt uns hören auf unserer Internetseite www.bunterkreis.de, auf YouTube und zeitnah auf Spotify.